Dankeschön.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo.
Guten Abend.
Ich bin Martin, das ist Maxe. Wir sagen vielen Dank, dass wir zum dritten Mal da sein dürfen. Alle guten Dinge sind drei, deswegen machen wir das zu zweit. Nach dem ersten Podcast haben wir festgestellt, okay, unser Intro müssen wir vielleicht nochmal neu aufnehmen. Jetzt wissen wir ja, wie es mit dem Kehlkopf funktioniert.
Und machen wir das nächste Mal dann mit Kehlkopfgesang.
Ja, lesen und lesen lassen. Auf jeden Fall, genau, stellen wir uns ganz kurz vor. Ich weiß nicht, kennt hier vielleicht jemand zufällig Lesen und Lesen lassen? Ja. Zwei Meldungen, yay. Ja, wir sind zwei Dudes, die haben sich über die Arbeit kennengelernt. Ich war in einer IT-Firma, technischer Redakteur, das ist so sexy, wie es klingt. Ich habe Anleitungen geschrieben. Und irgendwann kam dann der Max in meine Abteilung und wir haben es halt so gemacht unter Kollegen, wie man es macht, nicht über die Arbeit gesprochen, sondern über Bücher, Manga und Anime und haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, hätte ich keine Freundin, hätte ich jetzt den Max an meiner Seite. Und so haben wir uns gefunden und haben festgestellt, oh ja, lass doch mal einen Podcast machen, das macht man doch so. Und haben den gemeinsamen Nenner gefunden, eben Bücher und vor allem Geschichten, weil wir auch über Filme sprechen etc. Und ja, wir sind auch Autoren. Maxe hat viele Bücher veröffentlicht, kann er gleich selbst erzählen. Und mittlerweile sind wir auch beide Lektoren.
Weiß denn jemand, was ein Lektor oder eine Lektorin macht? Das ist richtig, wir klugscheißen bei anderen im Manuskript.
Ja, ach so, das war schon, ich dachte, du willst noch was zu sagen. Ja,
ich dachte, du erklärst jetzt, was wir machen, aber...
Ach so, ja, wir lecken nicht am Pfosten, sondern wir klugscheißen in Manuskripte. Nee, das stimmt so nicht ganz, sondern wenn jemand ein Buch schreibt, dann kommt er zu uns und sagt, hey, könnt ihr mir helfen, ich habe Stilfragen oder könnt ihr prüfen, ob der Inhalt logisch ist, ein Lektorenklischee ist, wenn... uns auffällt, dass die Hauptfigur auf Seite 7 blaue Augen hat, auf Seite 244 sind sie plötzlich grün. Und dafür sind wir dann da, um sowas eben zu prüfen. Jetzt mal ganz salopp gesagt, natürlich geht das Ganze noch tiefer in die Analyse, je nachdem, was man bucht. Aber wenn ihr mal ein Buch schreibt, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir helfen euch da weiter. Aber ich glaube, du wolltest noch was zu den Büchern sagen.
Wollte ich das?
Ja, unbedingt.
Nö, eigentlich nicht. Wir sollten loslegen.
Ich wollte ein bisschen Werbung für meinen Kollegen machen. Er hat schon drei Bücher draußen. Bald kommt das vierte. Checkt ihn auf jeden Fall aus. So, die Emotionen kochen über. Das Thema ist nämlich heute Emotionen in Geschichten. Das erste Mal, als wir bei der Podcast-Brause waren, haben wir so ein paar Genres durchgespielt. Was ist Sci-Fi? Was ist Horror? Was ist Thriller? Wir haben über Fitzek gesprochen. Wer kennt Fitzek? Daumen hoch. Wundert mich nicht. Und das andere Mal haben wir über Krimis gesprochen. Was gibt's für Krimis? Subgenre? Wer kennt die Kluftinger Krimis? Auch ein paar. Oh, sehr gut, das Publikum gefällt mir. Und heute geht's eben um Emotionen, nicht nur in Büchern, sondern generell in Geschichten. Wir wollen aber natürlich, nicht sagen, wo wir gelacht, wo wir geweint haben, wo wir wütend wurden, sondern wir wollen auch so ein bisschen hinführen, was ist da passiert, dass eben diese Emotionen bei uns ausgelöst wurden. Und Maxi, wann hast du das letzte Mal so richtig gelacht bei einer Geschichte?
Bei Büchern passiert mir es tatsächlich relativ selten. Ich habe da nicht so ein Kopfkino. Vielleicht habe ich auch diesen Lektorenblick und gucke immer, wo ich was verbessern kann. Ich weiß, dass ich mal einen Lachflash hatte, und zwar bei einem Disney-Film, und das ist einer von den weniger bekannten, vielleicht kennt den jemand hier, der heißt Bolt, und da geht es um so einen Hund. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe den nur einmal gesehen, aber ich weiß, dass ich einen Lachflash hatte. Und da gibt es, wie ganz oft in Disney-Filmen, sprechende Tiere, und da gibt es sprechende Tauben, und Vögel sind super lustig.
Meins.
Ja, vor allem, wenn sie bescheuert sind. Und die haben dann auch immer so den Kopf, wie Tauben das halt immer so machen und haben dann auch so gesprochen. Ich weiß, wir mussten den Film anhalten, weil ich habe es nicht mehr gepackt. Ich hab keine Luft mehr gekriegt, weil bescheuerte Vögel sind einfach witzig.
Ja. Um ein Beispiel auch aus dem Buch zu bringen, ich weiß nicht, John le Carré, der Godfather auf Spionage-Thriller, da habe ich Verräter wie wir gelesen und der hat einen Russen beschrieben, ich sag's mal ganz salopp, einen Mafiosi. Und das war das übelste Klischee-Russe, aber so geil geschrieben, dass ich mich auch weggeschmissen habe. Ich dachte mir, der Typ ist so cool, den muss ich kennenlernen. Ja, mafiamäßig hat er dann auch ein paar Leute ein bisschen angemacht. Da dachte ich mir, okay, jetzt nicht unbedingt, aber der war super. Und Frage an euch, wann habt ihr euch zuletzt beim Lesen oder beim Filmschauen weggeschmissen vor Lachen?
Deswegen sind wir heute hier, damit die Leute was zu lachen haben.
Ja. Möchte keiner, das macht nichts. Vielleicht habt ihr ja zuletzt... Ah, da hinten.
Also das war jetzt nicht das letzte Mal, aber ich weiß, ein Buch, bei dem ich wirklich sehr viel gelacht habe. Das ist von Douglas Adams, den man ja vielleicht kennt als Science-Fiction, als komischen Science-Fiction-Autor. Und da ist er schon sehr, sehr witzig. Aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Letzten ihrer Art«. Da ist er mit einem Biologen auf Weltreise gegangen und hat nach aussterbenden Tierarten geguckt. Und dann hat er halt so in seinem typischen Humor beschrieben, warum der Dodo einfach der dümmste Vogel auf dem Planeten ist und völlig zu Recht vom Aussterben bedroht. Und es ist einfach großartiger Humor. Also da habe ich sehr, sehr gelacht bei einem Buch. Das ist wirklich eins der wenigen Bücher, wo ich lachen musste. Das kann ich empfehlen.
Ja, bescheuerte Vögel.
Wie die zwei auf der Bühne. Genau, das heißt, wir steigen gleich ein mit der ersten Emotion, beziehungsweise der Frage, was braucht es denn, um Emotionen zu erzeugen? Und Nummer eins ist authentische Charaktere, mit denen wir uns eben identifizieren können. Und da gibt es einen berühmten Fall, den finde ich sehr gut, weil in diesem Film in den ersten 10 Minuten so ein Emotionscocktail serviert wird. Den kann man nicht auf, beziehungsweise den trinkt man auf Ex gezwungenermaßen und braucht dann erstmal eine Pause. Und zwar Disneys Oben. Wer kennt den Film? Daumen hoch. Wunderbar. Dann wisst ihr ja, wovon ich spreche. Und zwar haben wir die Figur des Carl Fredrickson, meine ich. Ich nickt jemand? Ja, ich glaube Carl Fredrickson. Und der Film beginnt damit, dass wir den jungen Carl kennenlernen, der ein Abenteurer ist, der irgendwie auf dem Nachhauseweg coole Sachen sieht, sich des Lebens erfreut. Dann lernt er seine Freundin kennen, die ebenso abenteuerlustig ist wie er und wir freuen uns für die beiden. Und dann, wenn sie etwas älter sind, wollen die beiden eine Reise machen und kurz vor der Reise wird sie krank und kurz darauf dann stirbt sie auch. Und wir lernen den Carl als grumpy alten Mann kennen. Und wir können seine Emotionen komplett nachvollziehen, weil wir wissen, was ihm widerfahren ist. Und was ihm widerfährt, das verstehen wir. Das ist Trauer etc. Und das erwarten wir in dem Disney-Film am Anfang jetzt nicht unbedingt. Und später dann im Laufe des Films kommt ja dann auch noch der Junge dazu, der Pfadfinder ist und der grumpy Mann hat überhaupt keinen Bock auf dem, sein Lebensmut. Und wir denken eigentlich, der bleibt jetzt so. Aber dann vollzieht er einen Wandel, als dann es auch darum geht, irgendwie den Jungen zu retten. So, hey, ich bin doch noch so wie früher. Und plötzlich empfinden wir ihn nicht mehr als grumpy old dude, sondern freuen uns mit ihm. Und das können wir nur, weil wir ihn auch anders kennengelernt haben. Wir haben im Podcast, der Max hat immer den Satz gesagt, das geht irgendwie, du kannst, wie sagst du immer, du kannst nur mit deinen Figuren weinen, wenn du auch mit ihnen lachst oder andersrum.
Genau, also wenn eine gute Figur, die ist nicht nur lustig oder die ist nicht nur traurig oder die ist nicht nur böse oder düster oder was auch immer. So eine Charakterentwicklung oder ein Charakter findet auf einer Skala statt. Das ist eine Pendelbewegung. Das heißt, wenn ich mit einer Figur lachen kann, ganz egal wie klamaukig das auch ist, und das Pendel schwingt in die andere Richtung, ich kann mit ihr auch weinen, dann sind diese Emotionen viel, viel stärker, weil die konträr zueinander sind. Weil wenn ich immer nur lache oder immer nur traurig bin, dann habe ich nur diese eine Emotion und dadurch wird eine Figur sehr eindimensional. Und das, was Oben eben gemacht hat, ist diese ganze Vorgeschichte von dem Carl einfach in den ersten 10 Minuten abzuhandeln, was aus Storytelling-Sicht eigentlich total Banane ist, weil du willst ja die Figur begleiten und das mal eben schnell in 10 Minuten abhandeln und es so gut machen, dass die Leute reihenweise heulen. Das ist eine Kunst für sich. Also da hat der Film dann auch eine relativ hohe Bühne geschaffen, wo wir dann auch am Ende heulen und eben mit dieser Hauptfigur, die eigentlich unsympathisch ist, mitfiebern können.
Ja. Weißt du, wann du das letzte Mal geheult hast bei einem Buch oder bei einem Film?
Ich kann dir den Film sagen, wo ich regelmäßig heule. Also bei einem heule ich sowieso dauernd, aber auf den kommen wir noch zu sprechen, den werde ich jetzt nicht spoilern. Aber The Green Mile ist zum Beispiel so ein Film, der macht mich kaputt. Wenn ich The Green Mile gesehen habe, dann brauche ich erstmal 2 Tage Kur, weil den packe ich nicht. Da habe ich emotionalen Schaden.
Ich habe im Urlaub das Buch gelesen und dann an der Stelle, wo du wahrscheinlich heulst, als ich sagen kann, musste
ich heule nicht nur an der Stelle.
Auf jeden Fall,
ich heule auch wegen der Maus in dem Film.
Ich musste auf jeden Fall sehr oft an dich denken bei dem Buch. Bei mir war es so, ich weiß nicht, kennt hier jemand noch die Teenage Mutant Ninja Turtles? Da gibt es eine relativ neue Reihe, die heißt The Last Ronin. Und da geht es darum, dass einer der Brüder überlebt und lebt in der Dystopie. Und das darf ich nicht spoilern, das würde die ganze Reihe zerstören. Auf jeden Fall geht es darum, dass er eben seine Brüder rächen möchte. Und am Ende, das spoilere ich jetzt, stirbt auch er. Und dann... ja. Auf jeden Fall gibt es dann so eine Sequenz, wo er mit seinen Brüdern wieder zusammenkommt und das ist so schön, da habe ich den Comic zur Seite gelegt und habe ich erstmal eine Pause gebraucht. Ja, genau.
Das ist, weil man diese Figuren halt zusammen kennt und wenn man die Ninja Turtles zusammen agieren sieht, die verstehen sich ja miteinander, das sind ja Brüder. Ja. Und wenn da nur noch einer übrig bleibt, ist allein die Prämisse, dass nur noch einer von diesen Vieren übrig ist, an und für sich schon traurig.
Genau, und vielleicht war ja mein Spoiler mehr als genug Grund zum Trauern, aber wann habt ihr denn das letzte Mal bei einer Geschichte geweint? Das hier ist ein Safe Space, ihr dürft es ruhig sagen.
Also der letzte Film, an dem ich mich erinnern kann, das war Der wilde Roboter. Den habe ich im Kino gesehen und ich habe, glaube ich, ab den ersten 10 Minuten das Heulen angefangen und ich musste so heulen, dass der Typ hinter mir einfach das Kino verlassen hat, weil er es nicht ertragen konnte, dass ich einfach nicht mehr auf mein Leben klargekommen bin und es hat einfach nicht aufgehört. Ich habe einfach immer weiter geweint. Ich saß dann da erstmal eine halbe Stunde dann allein in diesem Kino, bis dann irgendwann die Saalräumerin kam und meinte, also Entschuldigung, aber ihr wart nur zu viert hier drin und wir müssen jetzt echt langsam mal dicht machen. Und dann meinte ich, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann habe ich einfach nur mal weitergeweint. Und jetzt habe ich ihn mir gekauft, aber ich bin noch nicht emotional stabil genug, um ihn mir nochmal anzuschauen, um nochmal sehr viel zu weinen.
Würdest du sagen, du bist Venedig, also sehr nah am Wasser gebaut, oder ist der Film so traurig?
Also ich würde sagen, ich bin schon eher die sensible Sorte, aber man kann genauso extremst lachen, aber wenn dich ein Film so richtig kickt und so von der ersten Minute an du so richtig in der Story drin bist und dir denkst, oh mein Gott, was passiert hier alles, das kann doch gar nicht passieren, sie will doch nur Aufgabe und ja, dann ist vorbei und ich muss es aufhören, sonst habe ich glaube.
Oh je, vielen Dank.
Das sind aber die besten Geschichten, wenn du weißt, wenn das schon in dir hochkommt und du weißt, das geht nicht gut aus. Das ist jetzt 90 Minuten lang Schleusen öffnen, total geil.
Ich habe neulich bei Apple TV Plus läuft Shrinking, ich weiß nicht, ob es jemand im Raum kennt, mag ich sehr gerne aus dem Grund, weil die Charaktere dort eigentlich genau diese Reise durchmachen, die ihr beschrieben habt. Also dieses Pendel, am einen Moment denkst du dir, wie witzig kann es eigentlich sein? Und kurz danach heult man eben sehr. Und ich habe viele Folgen davon im Zug geschaut. Und da war es wirklich so, wenn man dann merkt, dass die Tränen kommen, dann rutscht man vielleicht ein bisschen weiter in seinen Sitz rein. Also kann ich sehr empfehlen, weil dieses Thema Emotionen dort extrem gut, finde ich, gescriptet ist.
Da fällt mir auch noch so ein klassisches Beispiel ein. Scrubs. Die Comedy-Serie, die hat auch sehr gut mit diesem Dramatischen und dem Lustigen gespielt. Da habe ich auch regelmäßig geheult.
Ich finde es spannend, dass sich beim Lachen fast keiner meldet, aber...
Ja, jetzt, es gäbe noch einen.
Wir können zusammen weinen, das ist schön.
Es gäbe noch einen.
Ein sehr trauriges Publikum.
Darf ich? Darf ich ein Gegenbeispiel nennen, wo ich nicht geweint habe
obwohl es eigentlich sehr traurig war. Alle kennen die Serie Succession, oder? Okay, Succession, nein. Okay, es ist so eine HBO-Serie über einen Medienmogul und dessen Familie. Und es ist wahrscheinlich angelehnt an realen Tatsachen. Und alles Milliardäre. Und dieser Medienmogul stirbt im Flugzeug in seinem wahnsinnig teuren Privatjet. Und das ist eine Szene, die dauert etwa eine Viertelstunde. Also er stirbt ungefähr eine Viertelstunde lang. Eine Viertelstunde lang weißt du nicht, schaffen sie es mit der Reanimation oder nicht. Und es gehen dann schon Telefonate rum und das Erbe wird eigentlich schon verteilt. Also die Succession, die Nachfolge. Und es ist kein bisschen traurig. Ich habe nicht weinen müssen. Und ich bin der Typ, der geweint hat, als Bruce Willis am Boden lag bei Stirb langsam. Und sein Feuerzeug auspackte. Also ich bin schon der emotionale Typ, aber das hat mich nicht gepackt und das frage ich mich bis heute. Was stimmt mit mir nicht?
Vielleicht sind es auch die Umstände. Der Bruce Willis in seinem Leibchen ist halt doch ein bisschen hemdsärmeliger als der Milliardär in seinem Jet.
Und scheinbar stimmt das Timing auch nicht, wenn man quasi so lange Zeit hat, um die Person zu trauern, noch bevor sie gestorben ist, dass man dann halt eben nicht traurig ist, wenn es dann endlich passiert. Aber Timing ist eigentlich dann auch ein Punkt auf unserer Liste, kommen wir nachher noch dazu. Aber jetzt haben wir abgehakt, okay, man braucht Charaktere, die da mitschwingen, die Emotionen, mit denen wir uns identifizieren können. Und deswegen kommen wir auch gleich zu der nächsten Figur. Und zwar kennen wahrscheinlich die wenigsten Frodo. Kennen wahrscheinlich die meisten, und zwar in Herr der Ringe. Und der Frodo, der macht nämlich einiges, und jetzt kommt das Schlagwort Konflikte mit. Der hat ein paar Dilemmata, mit denen er umgehen muss. Maxe, was gibt's denn da für Konflikte?
Frodo ist immer so ein bisschen so eine undankbare Figur, weil der eigentlich ist ein bisschen nervig in den Filmen. Aber eigentlich ist er er ist eigentlich eine sehr tragische Figur, denn er hat einen inneren Konflikt, weil er ja als einzige Person, als kleiner Hobbit die Last des Rings tragen muss. Er ist der Einzige, der den Ring bei sich trägt und der den Ring dann auch in den Schicksalsberg werfen kann und werfen soll. Das heißt, er kann dieses Schicksal ja auch mit niemandem teilen. Er kann seine innere Zerrissenheit mit niemandem teilen, weil nur er das fühlt und auch weil er von diesem Ring eben gerufen wird und die Versuchung immer stärker wird, dass er ihn anlegt.
Ja, irgendwann ist ja der Wunsch dann auch da, ihn abzulegen, und das ist ja schon ein Schmerz, den man irgendwie fühlt, weil niemand hat ihm ja gezeigt oder beigebracht, wie man mit dieser Last eben umgeht, und er muss das ja von allein immer wieder sich selbst disziplinieren, zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch, obwohl irgendwie kein Scheck am Ende auf ihn wartet, dem sagt, es wird alles besser, sondern er läuft ja auf gut Glück nach Mordor. Und Mordor ist ja so ein Ding, das ist ein äußeres Hindernis, das heißt, der junge Mann hat kein gutes Schuhwerk, der läuft barfuß von zu Hause diesen Berg hoch und diese Welt ist voller Gefahren. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die ganzen Ringgeister, die da auf ihn warten. Und neben dieser Last, die er in Form des Rings schleppt, muss er dann eben auch noch diesen Gefahren ausweichen.
Er hat ja zum Glück den eigentlichen Helden von Herr der Ringe an seiner Seite, ganz genau Sam. Und da kommen dann die zwischenmenschlichen Konflikte, weil die beiden sind ja gut miteinander befreundet. Und je weiter diese Geschichte voranschreitet, desto mehr entfremdet er sich natürlich von Sam, der ihm ja eigentlich nur Gutes will. Und da spielt natürlich der Ring eine Rolle, da spielt auch Gollum eine Rolle, der sich immer mehr so ein bisschen in seinen Verstand hineinfrisst und ihm sagt, dass der Sam eigentlich schlecht ist. Und jetzt kommt die Stelle, wo ich immer heule. Das ist, wenn Sam sagt, Herr Frodo, ich kann den Ring nicht zum Berg tragen, aber ich kann euch zum Berg tragen. Da liege ich am Boden. Weil es eben genau diesen inneren Konflikt reflektiert, weil der Sam immer, ganz egal wie beschissen der Frodo ihn behandelt, immer an seiner Seite bleibt. Und deswegen ist diese Szene so wahnsinnig emotional.
Ist das mit Kurzsacken? Und Frodo hat ja im Prinzip zwei Mann an seiner Seite, den Gollum und den Sam, und trotzdem ist er sehr einsam, haha. Dem einen, den muss er vertrauen, seinem Freund, und dem Gollum, den muss er auch vertrauen, will es aber nicht. Und Gollum ist so eine zwielichtige Gestalt, von der wir nicht wissen, also theoretisch wissen wir schon, worauf er hinaus möchte, aber das weiß der Frodo eben nicht. Aber er braucht ihn. Und das sorgt eben für Konflikte zwischen allen dreien Figuren. Und das erzeugt schlussendlich Emotionen bei uns.
Wobei Gollum natürlich auch eine sehr tragische Figur in sich ist. Also wir wissen ja, dass er diesen Ring, ich glaube 500 Jahre oder was, an sich hatte und kann nicht von dem loslassen, wie so eine Droge, die er einst genommen hat und von der er nicht loskommt. Er will diesen Ring haben und er ist nur besessen auf diesen Ring, was in sich sehr tragisch ist, was ihn zu einer sehr tragischen Figur macht. Und da gibt es diese eine Szene, da treffen sie auf Faramir und da sitzt Gollum unten am Fluss und dann verstoßen sie ihn. Und da, an der Stelle frage ich mich immer, was wäre passiert, hätten sie den Gollum nicht verstoßen, sondern aufgenommen? Vielleicht hätte dann Smeagol, also sein vorheriges Ich, sein Hobbit-Ich, vielleicht hätte das dann die Kontrolle übernommen und die Geschichte wäre ganz anders verlaufen.
Das kann sein. Jetzt wird es ein bisschen lektorenmäßig. Wir bringen eine Regel ins Spiel, die kennt jeder, sobald man anfängt, sich mit dem Schreiben zu beschäftigen, und zwar
Show, don't tell. Und Schreibanfänger verfluchen sie.
Verfluchen, ja, es ist so eine Hassliebe unter den Autoren, aber eine sehr wichtige Regel, die eben besagt, Autoren beschreiben nichts, sondern Autoren zeigen. Und da haben wir jetzt das Beispiel Tribute von Panem, wo es ja Distrikte gibt. Ich weiß nicht, kennt hier alle Tribute von Panem? Habe ich nicht anders erwartet, sehr belesenes Publikum, das gefällt mir. Ich gehe davon aus, dass ihr das Buch gelesen habt, nicht den Film gesehen.
Sogar ich habe die Bücher gelesen und ich lese nicht so viel.
Sogar Max hat die Bücher gelesen. Auf jeden Fall gibt es ja die armen Distrikte und dann gibt es die bösen Reichen. Und im Buch passiert es eben ganz schön, dass die Reichen nicht einfach nur als die bösen Reichen beschrieben werden, sondern die Katniss ist auf dieser Party, wo die Reichen fressen und kotzen. Und das ist eben Show. Tell wäre gewesen, wenn da einfach im Buch stehen würde, die Reichen gehen schlecht mit Lebensmitteln um. Catcht uns jetzt nicht so sehr. Ist eine coole Information, aber lässt uns eben nicht mitfühlen mit der Katniss. Und das wäre eben ein Beispiel für Show, don't tell. Zeig uns, was die Reichen eben falsch machen, damit wir sie ja mit der Katniss hassen können.
Ja, optimal erklärt. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Danke. Dann gehen wir doch gleich mal weiter. Und zwar zum Timing und zum Tempo. Als Beispiel hatten wir eben den Flugzeugabsturz, wenn ich mich richtig erinnere. Nehmen wir doch einfach mal eine Zeitbombe her. Und unser Protagonist hat 5 Sekunden Zeit, die zu entschärfen. 5 Sekunden sind nicht viel. Also ich glaube, jeder Profi artet in Stress aus. Und diese 5 Sekunden müssen den Autoren reichen, um den Stress irgendwie zu beschreiben. Und da kann man nicht anfangen mit, was habe ich auf der Polizeischule nochmal gelernt über Zeitbomben? Ist es der rote oder der blaue Draht? Gab es nicht auch mal einen grün? Weiß ich nicht. Oh je, wenn ich keine Entscheidung treffe, in den nächsten paar Sekunden bin ich tot. Und diese Gedanken alleine dauern länger als diese 5 Sekunden und es erzeugt nichts außer Langeweile. Maxi, wie macht man uns besser?
Besser ist, wenn man diese Situation natürlich auf diese 5 Sekunden verkürzt und kurze, schlagartige Sätze benutzt. Also rot oder blau, scheiße. Wie war das nochmal? Ticken, Arschwasser läuft. Was schneide ich jetzt durch? Rot? Nein, blau. Augen zukneifen und dann platzt die Bombe oder eben nicht. Und Zeitbomben sind generell ein gutes Stilmittel in jeder Szene, damit wir als ZuschauerInnen oder LeserInnen oder Zuhörerinnen, wie auch immer man eine Geschichte genießt, die Arschbacken zusammenkneifen, weil wir wissen, wenn in den nächsten 5 Sekunden nicht irgendwas passiert, dann ist hier Schicht im Schacht.
Jawohl. Bleiben wir bei, ja, nicht Explosionen, aber kommen wir zur Gewalt, ne? Ja, ich hab versucht, eine clevere Überleitung zu finden.
Da gibt's keine Überleitung.
Mir ist keine eingefallen. Kommen wir zur Gewalt. Gewalt ist nämlich, zumindest wenn man Emotionen erzeugen möchte, in Büchern oder Geschichten generell eine Lösung, ein gutes Mittel. Man kann unterscheiden von 3 Formen der Gewalt. Max, du willst was sagen?
Du hast eben gesagt, Gewalt ist eine Lösung.
Ja, das habe ich schon bewusst gesagt. Ist eine in Form von Büchern, um Emotionen zu erzeugen.
Ich will nur sagen, wir verherrlichen keine Gewalt, wir nutzen sie nur als Werkzeug.
Ja, genau. Das schwang im Subtext mit. Das habt ihr zwischen den Zeilen mitgehört. Trau dich denen doch zu. So. Auf jeden Fall unterscheiden wir 3 Formen von Gewalt. Amüsante Gewalt, die befriedigende Gewalt und die abstoßende Gewalt. Fangen wir mit der amüsanten an. Die ist ganz einfach zu erklären. Genau, Bud Spencer habe ich im Publikum gehört. Der Prota trifft auf irgendwelche Gegner und die sind alles Kanonenfutter. Gibt es in jedem Actionfilm. John Wick kennen wahrscheinlich auch viele. Ja, ne, John Wick schießt sie alle nieder, kämpft die Leute kaputt. Jackie Chan, Bruce Lee haben es schon vorgemacht. Und zum Beispiel, um ein Buchbeispiel zu nennen, Rowland von Der dunkle Turm, geschrieben von Stephen King, ist ein Revolvermann. Und da gibt es im ersten Teil eine Stadt, da kommt er rein, da kommen ihm die Leute blöd und zack geht die Action los und da ist alles schnell und wir denken uns, wow, ist das ein krasser Typ und amüsieren uns.
Da geht es tatsächlich darum, Gewalt als in Anführungszeichen Spaß darzustellen, so doof das auch klingt. Ich dachte jetzt zum Beispiel an Tom und Jerry, wie unfassbar brutal Tom und Jerry im Prinzip ist, aber wir lachen drüber, wenn die Maus der Katze mit der Axt den Schwanz abhackt.
Und ich habe immer sofort den Schrei von der Katze im Ohr. Boah, herrlich. Oder Itchy und Scratch.
Ja.
Die befriedigende Gewalt, die kennen wir auch alle. Und zwar Expendables. Wenn wir wieder bei Filmen sind, Expendables, da hat der Sylvester Stallone seine ganzen Actionfilm-Kumpels zusammengerufen und in einem Film erleben sie alle Abenteuer, wo sie Muskeln zeigen und mit Waffen schießen. Und im dritten Teil ist Mel Gibson der Böse. Ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen? Yo, habe ich im Publikum gehört, sehr gut. Und zwar ist es so, Mel Gibson ist den ganzen Film über, wie alle Bösen bei Expendables, einfach ein arrogantes Arschloch. Und wir warten nur darauf, bis das Team ihn endlich zu fassen kriegt. Und dann gibt's einen Endkampf zwischen Sylvester Stallone und Mel Gibson. Der zieht sich ein bisschen, die prügeln sich und das Ziel des Filmes ist, dass Sylvester Stallone den Mel Gibson mit seinem Team nach, lasst mich lügen, Brüssel in ein Gefängnis bringt. Und dann kämpfen die beiden auf jeden Fall miteinander und der Mel Gibson liegt blutend am Boden und der Sylvester Stallone mit der fettesten Wumme, die man finden kann, zielt auf seine Brust. Und Mel Gibson sagt, aber was ist mit Brüssel? Und Stallone, ich bin Brüssel. Bam. Und dann passiert es, dass eben der Böse endlich quasi die Strafe kriegt, die er verdient. Genau, das ist dann eben die befriedigende Gewalt. Das gibt es bestimmt auch bei Harry Potter, wo der Malfoy dann endlich eine kassiert und wir denken uns, endlich hält er die Klappe. Das stumm alle Malfoy-Fans. Ja.
Und es fühlt sich wahnsinnig gut und auch befriedigend an, weil man die ganze Zeit sich wünscht, dass jemand, der die Klappe aufreißt, der sich wie ein Arschloch verhält, der, von dem wir vielleicht sogar wissen, dass er was Böses getan hat durch Showdown Tell. Vielleicht hat er irgendwelche Katzenbabys oder Hundewelpen getötet und dann wollen wir, dass der endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Und das sind solche Momente, die bleiben auch im Kopf, wie jetzt bei so einem random Actionfilm,
ja.
Das Finale.
Und dann haben wir noch die abstoßende Gewalt und das ist die schlimmste Gewalt, denn die trifft immer die Unschuldigen. Und wenn wir an John Wick denken, wen haben wir da im ersten Teil? Den Hund, da sind wir uns alle einig. Und das wollte ich nicht vorgreifen, das haben wir eben auch bei John Wick, die Genugtuung, wenn dann endlich der Mörder des Hundes gefasst wird und seine gerechte Strafe kriegt. Aber eben der Hund ist so ein Opfer, das eben durch abstoßende Gewalt stirbt. Max, hast du noch ein Beispiel?
Na, Tiere in Geschichten sind immer so eine Sache. Ne? Wenn denen irgendwelches Leid geschieht oder irgendwelche, wenn sie sterben oder so. Also da können Menschen umgebracht werden, das ist egal. Aber sobald ein Hund oder ein Tier, da kennen wir keine Gnade. Was mir jetzt noch eingefallen ist, um auf The Green Mile zurückzukommen. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Wärter heißt, aber da gibt's einen Wärter, der ist ein absolutes Arschloch und den sperren sie doch dann in so eine
Besenkammer da.
Einzelhaftzelle, ja, genau. in so eine Dunkelkammer. Das hat sich auch sehr, sehr befriedigend angefühlt, zumal man ja weiß, dass er dafür verantwortlich ist, dass dieser eine Todeskandidat, der mit der Maus ganz qualvoll stirbt und das war auch so, das tut einfach gut.
Das nächste Mal also, wenn ihr ein Buch lest oder einen Film seht, dann könnt ihr mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das war jetzt abstoßende Gewalt. Ja, von der Gewalt gehen wir weiter zu ins Reich der Tiere, zu König der Löwen, weil König der Löwen ein Film ist, der sehr viele Emotionen vereint. Also da haben wir alles, da haben wir vor allem Liebe, Verlust und Hoffnung. Und Liebe entsteht in dem Film ganz bewusst durch die Vaterliebe. Der Simba ist der Sohn, Mufasa der Vater. Und der Vater bringt quasi seinem Sohn alle Werte bei, die er dann mitbringt. Ist so eine Leitfigur, die dann genommen wird. Und dann haben wir dann natürlich auch die Liebe zur Nala, das heißt Beziehung. Genau, Maxi, wir haben Verlust, weil?
Weil Mufasa nach der Hälfte ungefähr des Films stirbt, kennen wir in dieser Schlucht Und der Scar schubst ihn so runter und sagt dann noch, lang lebe der König. Und dann fällt er so runter, weiß ich noch. Also das hat mich als Kind auch schwer beeindruckt. Ich habe einen Freund, der kann König der Löwen nicht mehr angucken. Der hat das mal gesehen in irgendeinem, weiß ich nicht, da war der als Kind irgendwie so in so einem Ikea-Kinderspielparadies und da lief König der Löwen und er musste es ansehen und er kann das bis heute nicht mehr, weil er es nicht verwunden hat.
Kein Ikea betreten. Okay.
Als Lektor weiß ich natürlich, weil Mufasa eine Mentorenfigur ist und die Mentoren sterben eigentlich meistens, es sei denn, sie heißen Gandalf und dann kommen sie wieder und sterben nicht wirklich.
Ich weiß noch, als ich den Film gesehen habe, den König der Löwen, da war ich ziemlich, was heißt ziemlich alt, da war ich, auf jeden Fall habe ich ihn nicht als Kind gesehen. So.
Lucky you.
Ja, und dann geht da der Simba zu seinem Vater, der da am Boden liegt und kuschelt sich so an den ran und ich dachte mir, Jesus Christus, bitte mach, dass es aufhört. Ich ertrage das nicht. Ja, das war, diesen Verlust habe ich gespürt. Und dann gibt es natürlich noch die Hoffnung, die er dann im Film lernt durch die anderen Figuren wie Rafiki, Timon und Pumba und eben durch die Nala. Das heißt, diese Figur, die zerstört wird, wird wieder aufgebaut. Das heißt, wir haben sehr viele emotionale Wirkungen.
Weißt du, was die stärkste emotionale Wirkung ist in dem Film, wenn ich an König der Löwen denke? Da gibt es diesen einen Witz um Pumba, wo ihn jemand Sau nennt und er sagt, man soll ihn nicht Sau nennen, weil das mag er nicht. Und dann gibt es diese Hyänen, die haben den Timon eingesperrt, ich weiß es nicht mehr. Und dann sagt eine von den Hyänen, wo kommt die Sau her? Und dann sagt Timon, oh nein, er hat ihn Sau genannt. Und das ist auch so befriedigende Gewalt, weil der Pumba diese Hyänen dann auch komplett auseinander nimmt und du fühlst dich so, ja, er hat ihn Sau genannt. Top.
Wie bei Asterix und Obelix, wenn der Obelix sagt, der Dicke? Welcher Dicke? Ja. Jetzt muss ich kurz spicken. Genau, also dieser Film hat sehr viele emotionale Wirkungen, weil das auch so Themen sind, die bedient werden, die treffen auch uns Erwachsene, wie Sachen wie Selbstfindung, Simbas Kampf, dass er sich wieder aufrafft, dass er ja so eine Charakterentwicklung hat vom kleinen Kind zum großen, starken Löwen. Du schaust mich so bestätigen dann.
Ja, weil das sind eigentlich sehr erwachsene Themen. Und im Grunde genommen ist es ja auch Shakespeares Hamlet nur mit Tieren. Es ist im Prinzip dasselbe. Und Disney hat es irgendwie geschafft, diesen komplexen Stoff, der ja auch emotional sehr herausfordernd ist, ne? Wenn du sagst, ich sage jetzt mal, 20 oder so, bitte mach, dass es aufhört, weil der Simba nicht drauf klarkommt, dass sein Vater gestorben ist, dann macht das was mit Kindern. Und dass sie es geschafft haben, dass wir jetzt noch drüber reden, über einen Film, der kam 94, glaube ich, 93, 94, 95, das muss man erstmal schaffen.
Ja, und das sind eben Emotionen, die funktionieren generationenübergreifend. Das sind, sage ich mal, die Klassiker unter den Emotionen, die kennt jeder von uns. Und deswegen kann man die Filme heute auch immer noch genauso fühlen, wie damals, ja. Und damit haben wir es eigentlich schon. Heißt, ihr habt jetzt ein bisschen was über Emotionen gehört. Achtet doch beim nächsten Mal darauf, wenn ihr eine Geschichte konsumiert, so was passiert hier gerade eigentlich? Warum fühle ich, was ich fühle? Und schaut, ob ihr den Finger drauflegen könnt. Ansonsten, Max, haben wir noch was zu erzählen zu Emotionen?
Nö. Das finde ich aber tatsächlich einen ganz, ganz cleveren Tipp zum Abschluss. Gesundheit. Einfach mal drauf gucken, warum macht ein Buch, dass ich jetzt traurig bin oder wütend bin oder warum lache ich jetzt gerade oder warum macht das ein Film oder ein Videospiel? Storytelling gibt's ja überall und dann ergründen, warum das so ist und dann kann man meistens den Finger drauflegen, weil was ich ganz wichtig finde, wir müssen die Emotionen auch zulassen. Ne, man kann, wenn man im Kino sitzt und bei einem Film ganz furchtbar weinen muss, dann und man weiß das, man darf das nicht unterdrücken, lass das einfach zu, weil dann ist eine Geschichte richtig gut. Wenn eine Geschichte so einen Eindruck hinterlässt, dann hinterlässt sie was in euch und ihr hinterlasst auch was in der Geschichte, weil ihr euch und eure Erfahrungen in diese Geschichte reinprojiziert und dann vergesst ihr die auch so schnell nicht mehr.
Jetzt habe ich Pipi in den Augen. Eigentlich wäre jetzt nach uns ein Wirtschaftspodcast gekommen, auf den wir überleiten wollten, denn ich erzähle euch die Geschichte jetzt trotzdem kurz, das ist nämlich, ja, sie hat kein Happy End, aber man kann drüber lachen. Und zwar wollten wir uns den Namen Lesen und Lesen lassen als Podcast sichern lassen und da gibt es hier das Marken- und Patentamt in Deutschland und da habe ich die Formulare ausgefüllt, 200 Euro gezahlt und da gibt es so Nummern, die muss man eintragen, was man denn genau macht. Und dann kam nach ungefähr 3 Monaten ein Brief und da wurde uns gesagt, ja, das kann man sich nicht sichern lassen mit der Begründung, ein Podcast kann man ja nicht lesen. Gut. Und dann habe ich ein DIN A4 Schriftstück aufgesetzt und unseren Namen erklärt. Vielleicht lernt man uns dadurch noch besser kennen. Also wir haben das eine Lesen. Das steht fürs Lesen, weil wir gerne Bücher lesen oder Comics. Dann haben wir noch das Lesen lassen, weil wir gerne Bücher empfehlen und deswegen lassen wir die Leute lesen, was wir empfehlen.
Und weil wir Bücher schreiben.
Und weil wir Bücher schreiben. Da kommt dann sozusagen die Dreifaltigkeit, die Heilige unseres Podcasts her. Und das habe ich so schön erklärt in dem Schriftstück und habe gesagt, dass es ein Wortspiel ist. Wenn wir vorhin waren wir bei kreativen Podcast-Namen. Das kommt ja von der Redewendung Leben und Leben lassen. Und bei uns heißt es halt Lesen und Lesen lassen, habe ich dem Abend so erklärt. Und dann waren wir eben bei der Podcast-Brause und dann waren die Wirtschaftsexperten da und dann habe ich die im Backstage gefragt, so, ja, wir haben das angemeldet, aber irgendwie seit 3 Monaten passiert da nichts. Und dann haben die uns gesagt, ja, es ist halt ein Amt, es kann dauern. Und sie hatten recht. Nach über einem Jahr kam dann die Absage, so ein fetter Brief mit 10 Seiten Juristendeutsch. Ich konnte nur vermuten, woran es gescheitert ist. Auf jeden Fall waren auch Google-Recherchen scheinbar gemacht worden und unter anderem von Wiktionary der Eintrag zu Leben und Lesen lassen, Leben und Leben lassen, dass das ja eine Redewendung ist. Und ich dachte mir, ja, aber was hat das mit unserem Podcast zu tun? Oder es gibt eine Buchhandlung in Berlin, die so heißt. Auf jeden Fall konnten wir uns den Namen nicht schützen lassen. Hat 200 Euro gekostet, aber ja, war eine Erfahrung. Ja.
Ich wette mit dir, dieser Sachbearbeiter, der gesagt hat, Podcast kann man ja gar nicht lesen, der hat bestimmt ein beiges Hemd angehabt und eine beige Hose.
Ah, und ich wollte damit aufhören, dass es einen Podcast gibt, der eingetragen ist, der ist geschützt und der heißt Gemischtes Hack.
Dabei kann man ihn gar nicht essen.
Ja. Wenn ihr Fragen habt zu Büchern, falls ihr Empfehlungen habt, falls ihr Fragen zu Schreibtipps habt, jetzt irgendwas, falls ihr einfach irgendwas loswerden wollt, jemanden grüßen, dann habt ihr jetzt noch, glaube ich, 5 Minuten, bevor uns die Mikrofone weggenommen werden.
Irgendwas mit Buchstaben und Worten.
Buchstabensuppe, etc. Ja, das ist auch nicht gut.
Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr selbst Bücher schreibt. Könnt ihr mal was darüber erzählen? Was schreibt ihr so?
Willst du oder soll ich?
Du hattest vorhin die Chance zu erklären, was du schreibst. Jetzt erkläre ich es für dich. Gut. Der Maxe hat angefangen, Fantasy Noir zu schreiben. Und zwar schreibt er die Polis-Chroniken. Sein Debüt heißt Gelbauge. Und das könnt ihr überall kaufen, bei Thalia, Amazon etc. Und jetzt musst du aber selbst sagen, worum es geht.
Es geht um eine Stadt im Ödland, wo Gilden aufeinandertreffen, die sich gegenseitig auf die Füße treten und die Hauptfigur ist so ein bisschen naiv und gerät so zwischen die Fronten dieser Gilden und dieser Machtspiele. Ich sage immer, es ist wie Game of Thrones, ohne Drachen, aber mit einer Prise Science Fiction.
Irgendwo haben wir ganz viel Sex gehört, ja, es kommt in seinem Buch auch vor. Traut euch, jetzt habt ihr die Chance.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Frage ist, aber das ging mir jetzt gerade im Kopf rum, weil ihr so viel auf Filme auch referenziert habt und als Beispiele auch Bücher und das waren oft so Einzelwerke. Jetzt habe ich mich gefragt, was ändert sich denn, wenn man seriell erzählt? Das ist ja so ein Ding unserer Zeit, Serien, manche, die über, wir haben gerade schon gehört, Game of Thrones, 8 Staffeln. Was muss ich denn da als Autor vielleicht anders machen oder was passiert denn da, damit ich da diese Emotion auch aufrechterhalte und nicht irgendwann gelangweilt die abschalte?
Wie lange habt ihr Zeit?
Wir haben deine Folge zugemacht.
Du hast noch 2 Minuten.
Also es ist eine sehr komplexe Frage. Zum einen ist es bei Serien im Fernsehen so, die werden meistens um Staffel für Staffel verlängert. Das heißt, die Autoren, die schreiben, haben halt nur eine Staffel Zeit, um irgendwie irgendwelche Handlungsstränge abzuschließen oder irgendwie sich noch ein Hintertürchen offen zu lassen. Und das macht es wahnsinnig schwierig, eine kohärente Geschichte über mehrere Staffeln zu erzählen. Im Fall von Büchern, wenn ich jetzt eine Reihe anfange und sage, hey, ich habe jetzt ein Buch und möchte, sollen am Ende drei, wenn das soll eine Trilogie werden, dann kann ich natürlich vorher planen, was bringe ich im ersten Buch dran, was soll im zweiten passieren, was passiert im dritten. Also da muss man schon ein bisschen vorausschauen und gucken, wo man die Geschichte dann hinlenkt, damit das alles am Ende eine zusammenhängende Geschichte wird. Hast du schon mal von Spannungsbögen gehört? Ja. Du brauchst im Prinzip einen Spannungsbogen für jedes Buch. Also jedes, es gibt den Dreiakter, ne, Einleitung, Mittelteil, Schluss. Und den brauchst du natürlich für jedes Buch, beziehungsweise eine andere Struktur. Du brauchst natürlich aber auch einen Spannungsbogen über diese drei Bücher hinweg. Also um bei Herr der Ringe zu bleiben, das beginnt ja auch mit den Gefährten. Und es steigt ja immer weiter an, je näher Frodo und die Gefährten zum Schicksalsberg kommen, desto schwieriger und desto gefährlicher wird die Reise. Das heißt, der Spannungsbogen, die Schraube wird immer enger gestellt und das brauchst du dann eben auch für eine Trilogie oder eine Quadrilogie oder einen Zehnteiler oder was auch immer man dann plant.
So, in diesem Sinne mit Blick auf die Uhr nochmal einen großen Applaus für Lesen und Lesen lassen.
Dankeschön.